Sie sind die heimlichen Stars des Films, Komparsen. Dieter Warnecke aus Engelskirchen war selbst jahrelang Komparse und unter anderem als Leiche im Krimi-Klassiker Mord mit Aussicht zu sehen. Mittlerweile hat er die Seiten gewechselt. Mit seiner eigenen Komparsenagentur unterstützt er viele Film- und Fernsehproduktionen und seine Erlebnisse aus 16 Jahren hat er in mehreren Büchern aufgeschrieben. Die witzigsten Anekdoten aus seinem Alltag und warum er lieber nackt mit Martina Hill im Kleiderschrank gestanden hat, anstatt als Leiche für Mord mit Aussicht zwischen Mülltonnen zu liegen, das hat er mir für unseren Podcast Bergisch Backstage erzählt. Ich bin Sascha Käferpütz und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast.
Das Buch heißt ja Casting, Chaos und Komparsen. Das klingt ja schon nach einem Drehbuch für sich. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, über deine Erlebnisse da ein Buch zu schreiben?
Ich mache den Job jetzt seit insgesamt 16 Jahren und es passieren so viele schräge Sachen, dass ich von Anfang an immer gesagt habe, das glaubt dir kein Mensch, das musst du aufschreiben. Und da ich ja schon seit den 90er Jahren schreibe, habe ich dann irgendwann angefangen, mir so einige Highlights aufzuschreiben, um sie auch nicht zu vergessen im Laufe der Jahre. Und ich habe schon, als ich noch Komparse war, immer wieder gesagt, die Ruhe bleibt, ist das, was man am meisten hört am Set. Und irgendwann schreibe ich ein Buch drüber, das wird heißen, die Ruhe bleibt. Das war das Erste. Und danach kam dann Casting-Chaos und Komparsen, indem ich ein bisschen mehr über meine Arbeit als Casting-Agentur rede, weil ich häufig Gesuche einstelle für bestimmte Drehs, wo ich denke, das glaubt ja kein Mensch. Das ist so unsäglich idiotisch, das kannst du eigentlich nur erfinden, aber es ist alles wahr. Also ich hatte jetzt, wenn ich darauf eingehen kann, vor kurzem ein Gesuch, da suchte ich eine Oma, 75 Jahre sollte sie sein, bei Vorgabe der Produktion, 75 Jahre, graue Haare, durfte gerne ein bisschen moppeliger sein, gerne mit Brille, wie du dir das so vorstellst, wie bei Frau Holle. Und die sollte dann mit ihrem Enkelchen auf dem Bett sitzen und ihm eine Geschichte vorlesen. Aber ich dachte, ja, mein Gott, nun, das kann jetzt nicht das Problem sein. Ne? Omas habe ich hier noch. Gerade Omas und Opas, alles, was im Rentenalter ist, hat Zeit hier noch, möchte gerne drehen und die haben Spaß dran. Also poste ich dieses Gesuch, Oma um die 75 gesucht. Es bewerben sich, frag mich, ungefähr ein Dutzend Frauen. Alles richtig Omas. Nur keine hat graue Haare. Alles ist gefärbt. Ob von schwarz bis braun, ob rot. Unfassbar. Und dann denke ich mir immer, das kann doch nicht wahr sein. Einerseits beschweren sie sich bei mir darüber, dass sie keine Rollen mehr kriegen. Wenn sie sich dann aber als Oma haben möchte, kriegst du sie nicht, weil sie alle gefärbt sind. Habe ich ein Gesuch drin, wo drin steht, ich suche eine Frau um die 60, bewerben sich dieselben Omas, die sagen, ich sehe doch viel jünger aus. Ja, sage ich, das stimmt, aber dafür musst du dann schon 5 Meter weit weg sein und im Dunkel drehen. Dann gehst du auch für 60 durch. Aber so ist es jetzt etwas schwierig.
Das heißt, wie kommst du denn dann an so Komparsen? Also wenn du jetzt so eine Vorgabe hast, du hast gerade gesagt, du hast das gepostet, du postest das im Social Media oder castest du auch im Sinne von, ich laufe durch die Fußgängerzone,
ja,
und sehe,
oh, ne? Ja, ja, ich mache auch tatsächlich Streetcasts. Ist besonders nett, wenn ich jetzt bei mir in Engelskirchen durch die Gegend laufe und bin jetzt beispielsweise bei Lidl und habe gerade eine Produktion, wo ich denke, ich brauche jetzt einen jungen Mann oder einen Mann um die 30, der soll längere Haare haben, gerne mit Pferdeschwanz oder lockige Haare, sowas steht alles schon mal an. Und dann läuft mir irgendwer über den Weg und dann gehe ich auf den zu und sage, du, dich hätte ich gerne für meine Agentur. Und du wirst dann blöd angeguckt, als denken die Leute sich, ne, ich sehe mich da schon nackt auf dem Bärenfell liegen bei dem Typ. Und das ist, ja, ist so. Also, da passieren auch schon mal schräge Sachen, die du dann als Antwort bekommst, aber du darfst da nicht scheu sein. Und das macht mir auch Spaß. Und ich poste es A, schon mal in meiner Gruppe, wir sind Engelskirchen auf Facebook, da sind so knapp 2000 Mitglieder. Da bewerben sich dann auch schon mal Leute. Des Weiteren habe ich WhatsApp-Gruppen, in denen ich dann auch immer noch speziell Leute suchen kann. Aber die Sucherei, die macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Ab und zu auch Castings.
Das heißt aber, das sind dann hauptsächlich Leute aus dem Bergischen auch, ne?
Weil
das
Nein. Also ich fahre auch tatsächlich bis nach Hessen, wenn ich weiß, wir haben einen Dreh in Hessen oder wir hatten einen in Winterberg im Sauerland. Da habe ich dann 3 Tage 500 Leute gecastet für einen Kinofilm. Das war damals Nebel im August, hieß der. Und da bin ich dann auch vor Ort. Und das macht auch tierisch Spaß, so direkt an der Basis zu sein, mit den Leuten persönlich reden zu können und so einen Eindruck von den Leuten zu kriegen. Und das ist das, was eigentlich meinen Job ausmacht.
Mhm. Du warst ja früher selber als Komparse unterwegs, ne? Gibt es irgendwie so ein paar berühmte Beispiele, die du nennen kannst, wo du selber als Komparse mit dabei warst?
Es gab da schon einige, also ich sage ja, ich hatte über 600 Drehs in den Jahren, die ich es gemacht habe. Und meine Lieblingsproduktion war eigentlich Mord mit Aussicht. Da habe ich also mehrfach mitgemacht. Und in einer Folge war ich dann die Leiche. Hm. Bei der Folge Einer muss singen oder Einer wird singen, ich weiß nicht mehr, wie sie genau hieß. Und liege da so zwischen 2 Mülltonnen, war ein schlimmer Dreh für den, der da liegt, weil wir haben es im Herbst gedreht und das kriegt der Zuschauer ja alles gar nicht so mit. Ne? Der sieht nur da eine Leiche liegen, die wird umgedreht und alles ist prima. Ich habe dafür 1,5 Tage draußen in der Kälte auf dem Boden gelegen, bekam noch nicht mal eine Matte drunter, weil die gesagt haben von der Regie, nee, geht leider nicht, denn du wirst in der Szene umgedreht und da würde man die Matte sehen. Also liegst du da schön so, war danach auch eine Woche krank, also gerne eine Woche erkältet, das hat man schon häufiger am Set danach. Und dann gibst du mehr Geld aus für Medikamente in der Apotheke, um wieder gesund zu werden, als das, was du vorher an Gage gekriegt hast, aber der Spaß ist trotzdem da. Mhm. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich frage mich ja immer, bei so einer Leiche im Film, die darf ja nicht atmen, ne?
Stimmt.
Das heißt, wie hast du das gemacht? Also dann tatsächlich lange die Luft anhalten müssen oder schneiden die dann das mit ein bisschen Tricks zurecht oder wie musst du dich da verhalten?
Nee, das ist wirklich wahr. Also ob du jetzt da auf so einem Obduktionstisch liegst oder wirklich als Leiche draußen. Ich habe es 3-mal gemacht für verschiedene Produktionen, auch bei Ladykracher. Und du musst wirklich die Luft anhalten können bis zum geht nicht mehr. Und ja, das ist verdammt anstrengend. Du musst dich wirklich konzentrieren. Und das ist einer der unschönsten Drehs überhaupt. Mhm. Da fand ich schon wesentlich schöner, mal nackt im Schrank zu stehen mit Martina Hill bei Knallerfrauen. Das hat mir mehr Spaß gemacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist eine schöne Anekdote. Aber gut, Martina Hill, schon direkt ein schönes Stichwort. Hat man denn als Komparse eigentlich zu den, ich sag mal, Profis, also zu den Schauspielern, hat man da auch einen direkten Kontakt? Ist das auf Augenhöhe? Oder ich habe mal von Götz George, den ich ja immer auch sehr toll fand, gehört. Der hat ja seine, sagen wir mal, eher unbekannten Mitspieler auch irgendwie mir im Hintern nicht angeguckt. Wie sind denn deine Erfahrungen da so mit den Stars?
Puh, da dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht drüber reden. Es gibt da sicherlich einige, ich habe ja mit allen möglichen Leuten gedreht, ob das jetzt Henning Baum war oder Anke Engelke, die ich auch schon von früher kenne, weil ich sie mal interviewt habe, als sie noch bei dieser Freitagnacht-News oder Freitagshow, was weiß ich, wie die Sendung hieß. Aber Martina Hill ist ein toller Mensch. Also die ist genauso herzlich wie Horst Lichter, wenn ich bei Baris Ferraris bin. Die kommt auf die Leute zu, die spricht mit den Komparsen, genau wie Annette Frier, mit der habe ich auch schon ein paar Mal gedreht. Und das sind einfach tolle Menschen, die sehr menschlich sind, die sich auch für die Komparsen einsetzen. Und das macht richtig Spaß. Also da wirst du als Kollege gesehen und nicht nur als einfacher Komparse.
Mhm. Jetzt hast du ja quasi die Seiten gewechselt, ne? Vom Komparsen hin zur Komparsenagentur. Was hat dir denn mehr Spaß gemacht? Das Frieren am Set oder jetzt das Koordinieren quasi der neuen Komparsen?
Über das Frieren am Set, da schreibe ich ja reichlich in den Büchern, von denen es ja mittlerweile 6 Stück gibt. Ich finde die Arbeit spannender, die ich jetzt als Komparsenagentur habe, ist nicht immer sehr dankbar. Du bist meist der letzte Arsch, wenn was schief geht. Das wird immer alles auf dir oder auf dich abgewälzt, aber ich finde es trotzdem eine spannende Kiste. Du lernst viele Produktionen kennen, viele, viele Abläufe, von denen du noch nichts kanntest, weil viele anders arbeiten. Und du musst dich zwar immer wieder neu drauf einstellen, aber letztendlich ist das, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Und das jetzt seit 11 Jahren.
Nochmal zurück zu deiner eigenen Komparsenzeit. Gibt es irgendwie einen Dreh, der dir heute quasi noch Albträume macht oder über den du inzwischen herzhaft lachen kannst? Irgendwas, was dir da so besonders eingebrannt ist, neben der Leiche, die war ja, glaube ich, auch schon ein Highlight.
Ja, die war schon nicht schlecht. Ja, wir hatten tatsächlich mal einen Dreh im Sauerland. Da mussten wir zu einem Hotel und das war ziemlich hoch gelegen. Wir haben im Wagen irgendwo auf halber Strecke parken müssen und dann hat uns der Teambus hochgefahren. Es war Herbst, es war kalt, es war windig und es hieß, wir sind Hotel- oder Restaurantgäste. Und da sage ich zu der Freundin von mir, die ich gefahren bin, hör uns, das wird doch bestimmt nett. Also wir kriegen lecker was zu essen, wir sitzen da nicht im Anzug, also das kann doch nur ein netter Tag werden. Ja, ihr Pfiffen. Wir wurden abgesetzt von diesem Bus und dann sagt er, ich fahre gleich wieder runter, ich hole dann die nächsten Leute hoch, standen vor diesem Restaurant, was geschlossen war, was nur darauf wartete, dass irgendwann das Team auftauchte, um den Laden aufzuschließen für den Dreh. Und dann standen wir 1,5 Stunden in dieser Saukälte da oben. Es hat gezogen wie Hechtsuppe. Ich hatte einen dünnen Anzug an, die Freundin von mir, die hat ein Kleid an. Die hat gesagt, nö, wenn wir jetzt direkt hochgefahren werden in das Restaurant, brauche ich ja meinen Mantel nicht mitzunehmen. Ich so, ja, kein Problem. Und dann standen wir da und haben geschnattert und gefroren. Und dann irgendwann kam der Junge nochmal hoch. Wir haben auch versucht, ihn mit dem Handy zu erreichen. Nur war da oben das Tal der Tränen. Du hattest keine Verbindung, du konntest niemanden erreichen. Wir hatten eine Kanne Kaffee gekriegt. Das war ja sehr nett, aber der Kaffee hatte dann fast die gleiche Temperatur wie außen. Also da hätte auch nichts geholfen, einen warmen Kaffee zu trinken. Und es war völlig unschön. Und dann kam der nach 1,5 Stunden hoch und sagte zu uns, ich soll ausrichten, es dauert noch ein bisschen, die haben noch ein Bild in Köln zu drehen und kommen danach hier runter. Und da habe ich gesagt, das ist doch nicht zu fassen. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich, dass wir entweder wieder in den Bus reinkommen so lange oder dass du das, dieses Restaurant aufschließt. Hatte er allerdings keinen Schlüssel von. Also habe ich mich da wieder mit runterfahren lassen, bis auf halbe Strecke und habe gesagt, ich bleibe jetzt so lange in meinem Auto sitzen, bis hier gleich einer auftaucht. Vorher mache ich gar nichts mehr. Ja. Und das hat dann noch 1,5 weitere Stunden gedauert, bis der Bus kam mit dem Team. Und dann wurden wir wieder hochgefahren. Und dann sagte er, wir machen jetzt nur ein paar Bilder, wie ihr in das Restaurant reingeht und wieder rauskommt. Weil die Szenen in dem Restaurant haben wir schon gedreht. Wir brauchen euch jetzt nur für ein Bild, wo ihr ins Restaurant reingeht und auch nachher wieder rauskommt. Und da habe ich gedacht, dann ist doch alles nicht zu fassen. Halbe Stunde hat es gedauert, er mit seiner Handycam und dann war das ganze Bild abgedreht und dafür haben wir da stundenlang geschnattert für nichts. Und das war so einer der Erlebnisse, wo ich gedacht habe, da habe ich irgendwann noch keinen Bock mehr drauf.
Da kann ich total nachvollziehen. Und dann hast du im Prinzip ja die Seiten gewechselt
Ja.
und lässt jetzt andere
Jetzt lasse ich
frieren,
andere
ne?
zittern.
Ja.
Genau. Aber weise die auch schon mal vorher darauf hin, Leute, es kann draußen sein, nehmt euch eine lange Unterhose mit oder nehmt euch vernünftige Klamotten mit zum Anziehen. Mantel auf jeden Fall immer dabei haben. Also da ich die andere Seite erlebt habe, weiß ich, wie sie ticken und bereite meine Leute darauf vor. Und ich denke, das funktioniert ganz gut.
Im Buch lesen wir ja von Waltraud, die eigentlich langsam gehen sollte und dann so mitten durchs Bild marschiert, ne? Oder Komparsen, die lieber Pizza essen gehen, als zu drehen.
Es passiert,
Ja,
wirklich, ja.
krasse Geschichte, ne? Ja, hast du noch mehr so Geschichten, wo du beim Schreiben dich innerlich auch nochmal kaputt gelacht hast? Also in der Situation bestimmt total unangenehm, aber rückblickend ja auch lustig. Also so wie du es ja auch schreibst, ist ja auch sehr witzig. In dem Moment war es bestimmt sehr unwitzig beim Drehen, aber im Nachhinein kann man vielleicht noch drüber lachen.
Du, ich sitze wirklich häufig da und das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ich an einem Buch dran bin und schreibe, dann kann ich bis nachts 3, 4 Uhr nicht mehr aufhören. Und dann denke ich mir irgendwann, jetzt solltest du langsam mal ins Bett gehen, denn du musst tagsüber auch noch arbeiten. Liege im Bett und dann fällt mir schon wieder eine Geschichte ein. Und entweder stehe ich dann tatsächlich mitten in der Nacht wieder auf und schreibe die noch auf oder bemühe mein Diktiergerät vom Handy und spreche die Geschichte noch da rein, damit ich die am nächsten Tag dann schreiben kann. Aber es passieren da immer irre Geschichten und die blödsten Sachen sind eigentlich, wenn du Kindercastings machst. Also da passieren wirklich ganz irre Klamotten.
Ja, da gibt es bestimmt so diese übermotivierten
Immer.
Eltern, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, das heißt, das hast du halt, damit hast du ganz viel zu tun. Macht denn so Kindercasting am Ende trotzdem auch Spaß oder ist das einfach eher
Nee.
so eine Qual?
Nee. Also für mich nicht. Also es gibt für mich nichts Unangenehmeres im Ohr als schreiende Kinder. Also das finde ich, also ich habe es gerne ruhig in meinem Leben, aber es gibt durchaus Kinder, die lustig sein können. Und das macht dann wiederum ein bisschen Spaß, aber ich präferiere keine Kindercastings, muss ich ehrlich sagen.
Ist denn schon mal ein Erwachsener rausgefallen dabei, wo du sagst, boah, das Kind war nix, aber die Mutter hat dir so Vollgas gegeben, tatsächlich, die kann ich gebrauchen?
Du, das Problem ist ja immer das Gleiche. Ich glaube, manche Mütter kommen nur mit ihren Kindern, um sich selbst vorzustellen.
Ah, okay.
Mhm. Also das erlebe ich schon mal häufiger. Die sagen dann noch gerne, wenn sie noch eine Frau suchen, ich hätte auch Zeit, ich wäre verfügbar, ne? Und dann sage ich, ja, dann komm, dann stelle ich mal da und dann mache ich noch schnell 2, 3 Fotos von dir. Nimm die dann auch in meine Gruppen mit auf, aber das passiert eigentlich generell immer. Dass die dann plötzlich denken, jo, nu, wenn ich schon einmal dabei bin. Aber das passiert auch tatsächlich, dass ich schon mal Mütter mit Kindern suche. Und das ist dann schon praktisch, wenn dann auch die richtige Mutter dabei ist, weil ich zuletzt mal einen Dreh hatte, wo ich ein Mädchen suchte für eine Sommerkampagne. Die sollte mit ihrem Vater mit Schirm durch den Regen vom Haus zur Straße. So, das hätte, also die Mutter hat das mit ihrem Kind geübt, 6, 7 Jahre alt, war auch alles ganz easy. So, und dann kam dann irgendwann der Drehtag und dann ist sie mit ihrem Kind dahin und dann kam der fremde Vater dazu, einer meiner Leute, nimmt das Kind an die Hand und schon fing sie an zu schreien, wie irre. Und dann war der Drehtag vorbei. Die haben es immer wieder versucht und dann hat die Mutter gesagt, ja, nee, also ich könnte das ja mit ihr machen. Und dann hat der Regisseur gesagt, nee, wir möchten aber einen Mann dazu haben. Und das hat dann leider nicht funktioniert. So war der Drehtag dann vorbei.
Was macht man dann in so einem Fall? Also neu besetzen?
Ja,
oder?
Ja, musste okay. Ich. Dann wurde der Drehtag verschoben, dann war der Hauptdarsteller wieder da und ich musste ein anderes Mädchen besorgen, die dann etwas zugänglicher war. Da wurde dann auch vorher etwas mehr geprobt, bevor dann anschließend gedreht wurde und dann hat es beim zweiten Mal dann noch funktioniert.
Mhm. Wie ist das generell? Das heißt, jetzt kommt eine Filmcrew auf dich zu und sagt, genau, ich brauche jetzt ein Mädchen, keine Ahnung, blonde Haare, 8 Jahre alt. Gehst du dann in deine Kartei und sagst, pass auf, ich hab hier 5 und die suchen eine aus? Oder bringst du halt jemanden mit, den du für passend gefunden hast?
Nee. Also wenn sich eine Produktion bei mir meldet und sagt, hier, wir haben die und die Produktion, wir brauchen die und die Kinder, mach uns Vorschläge. Mhm. Dann muss ich also alles das, was ich an Kindern da habe, die zeitlich verfügbar sind, auch direkt an die Produktion hinschicken. Bei Kinderdrehs ist ganz wichtig, was viele Leute nicht wissen, die Vorlaufzeit. Wenn ein Dreh ist, musst du rechnen, 2 Wochen vorher sollte so ein Kind ausgesucht werden, vorher, denn man braucht eine Drehgenehmigung für Kinder. Mhm. Das heißt, du brauchst Unterschriften vom Hausarzt, vom Jugendamt, und von der Schule. Und da brauchst du jeweils eine Genehmigung. Und wenn die Genehmigungen nicht vorliegen, kann auch kein Kind zum Dreh. Mhm. Und das ist also wichtig.
Wie viele Komparsen hast du so ungefähr in deiner Datenbank? Hast du eine Zahl im Kopf?
1000, 1200, schätzungsweise.
Mhm. Gibt es da auch so einen Faktor, dass die irgendwann mal verbrannt sind, im Sinne von, okay, der ist jetzt 5-mal in der Produktion gelaufen, den kann ich gar nicht mehr einsetzen? Oder verläuft sich das so, dass das gar nicht auffällt?
Ja, letztendlich werden die Leute, wenn es bestimmte Drehs sind, von der Produktion sowieso ausgesucht. Was schon mal passiert ist im Laufe der Jahre, dass du eine seriöse Produktion hast, also wir reden jetzt nicht von Hartz-IV-Fernsehen, eine seriöse Produktion und dann kriege ich schon mal einen Anruf von der Regie, dass die sagen, hier der und der, den möchten wir nicht mehr am Set haben, weil den haben wir zuletzt hier bei Mitten im Leben, bei Harz aber herzlich oder sonst irgendwas gesehen. Und das passiert wirklich schon mal. Mhm. Dass also Leute, die auch dieses Hartz-IV-TV bedienen als Komparsen, dann für andere Produktionen wie Tatort oder sonstiges nicht genommen werden.
Mhm. Okay. Oh. Ja gut, ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Also gerade wenn Leute so mehrfach auftreten, sag mal so Halbprofi-Komparsen, die man dann vielleicht auch wiedererkennt.
Genau, ne?
Ja. Genau. Ich musste bei dem Kapitel über dieses Scheinschlimmen, da musste ich halt richtig lachen. Ne? Täuschen, nicht schlingen. Wie oft passieren denn solche Pannen, dass die Leute dann wirklich da anfangen und sich das Essen reinlegen?
Ha, da habe ich eine sehr schöne Geschichte für dich. Ist auch tatsächlich passiert.
Ja.
Mir selbst mit einer Freundin. Wir sind am Set in Engelskirchen. und drehen einen Krimi. So, jetzt waren wir Restaurantgäste und in diesem Restaurant ist also Spezialität Wild. Und ich liebe Reh und Hirsch. So, und jetzt sitzen wir da als Gäste alle im schicken Klamotten und dann kommt irgendwann dieses Essen auf uns zu. Und natürlich vorher die Ansage, bitte nur so tun als ob. Und vor mir steht ein Teller mit Rehbraten, mit Klößen und Rotkohl. Und ich gucke meine Freundin an und ich sage, Feli, das geht nicht. Ich kann das nicht zulassen, dass dieses tolle Essen gleich, wenn wir hier fertig sind, weggeschmissen wird. Alles das, was auf den Tischen ist, wird ja anschließend weggeworfen, wenn es kalt ist. So, links und rechts um uns rum sitzen auch alles Komparsenpaare. Und Feli und ich fangen dann während des Drehs an zu essen. So ganz beiläufig, immer mal so wieder, ne, wie wir das eigentlich so sollten. Wir durften zwar nicht essen, aber wir haben es getan. Die Komparsen um uns rum, die waren stinksauer, die gucken uns immer entsetzter an. Und ich habe gesagt, dann lasse ich mich überhaupt nicht stören, das interessiert mich ja nicht. So, und wir haben wirklich diesen Teller leer geputzt. Und es hat uns sichtlich Spaß gemacht. Die anderen waren äußerst sauer darüber. Einer hat sogar gesagt, die essen da hinten, habt ihr das gesehen? Und es hat uns einfach nicht gestört. Und das Essen war toll. Und das ist auch eine Geschichte, die in einem der Bücher drin steht.
Mhm. Krass. Und das war für die Produktion auch kein Problem, dass ihr quasi euren Teller da leer gegessen habt?
Nö, danach kam sogar noch tatsächlich der Regisseur und hat gesagt, das sah realistisch aus. Da habe ich gesagt, ja, essen kann ich.
Von Haus aus, ne? Sehr schön. Wenn du am Set irgendwas ändern könntest, irgendeine Sache, die man besser machen könnte, was wäre denn das?
Oh, ich glaube, das wäre das Catering.
Okay, dann bleiben wir beim Essen, ja?
Ja, genau, weil oftmals, besonders bei Massendrehs, ist das Catering für die Komparsen immer das gleiche. Nudeln mit Tomatensauce. Also egal, wo du hingehst, es ist am billigsten, dann kriegen die alle Spaghettis oder andere Nudeln und irgendeine Bolognese oder Tomatensauce dazu. Und das ist alles. Mehr gibt es nicht. Und dann denke ich mir immer, Leute, ich kann die Caterer einerseits verstehen, die ein bestimmtes Budget haben fürs Catering der Leute. Aber du kannst auch aus anderen Sachen, die nicht zu teuer sind, vernünftig kochen, wenn man es denn kann. Das würde ich mir ab und zu wünschen für die Leute.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf radioberg.de.